Das ist der Podcast Geteilt Vereint und ich habe heute einen sehr besonderen Gast, nämlich ich habe Annegret Labs zu Gast, Labs mit Doppel-A, ganz wichtig, aus Magdeburg und sie leitet dort das Kunstmuseum. Sie ist eine der Frauen, von denen immer gesagt, die ist aus Ostdeutschland weggegangen und dann wiedergekommen. Sie ist in Eisleben, Lutherstadt Eisleben, alle Eislebener sagen Lutherstadt Eisleben geboren. Und war dann auf verschiedenen Stationen, hat studiert im Westen der Republik und hat dort gearbeitet und ist dann nach Dresden gegangen, um dann nach Magdeburg zu kommen. Und jetzt meine erste Frage, war das so einigermaßen richtig erzählt?
Das war total richtig.
War auch noch total richtig, das ist gut. Aber die Frage, die sich mir stellt, es gab ja viele Optionen, auch im Westen der Republik zu arbeiten, mit dem, was Sie studiert haben, wieso dann Dresden?
Naja, das ist eine Zeit gewesen, in der die Stellen für Kunsthistoriker nicht besonders breit gestreut waren. Und ich habe mich auch tatsächlich auf zwei Volontariate im Osten beworben, Görlitz und Dresden. Hatte dann beide zur Auswahl. Görlitz kam damals gar nicht in Frage. Wenn man in Frankfurt am Main gewohnt hat, nach Görlitz gehen, das war so die allerletzte Vorstellung, muss man ganz einfach so sagen. Und Dresden, naja, das war dann eigentlich eher mein Mann, der gesagt hat, oh, ich bin aus Frankfurt am Main, ich möchte jetzt mal im Osten der Republik leben, das klingt doch spannend. Und dann ist es Dresden geworden.
Dann ist es Dresden geworden und er ist halt so mitgekommen.
Er ist so mitgekommen und fand das gut und es ist dann im Endeffekt tatsächlich bis vor kurzem so gewesen, wir sind als deutsch-deutsches Paar, werden wir schon wahrgenommen, aber natürlich immer so, ach naja, sie kommt aus dem Westen, sie ist ja die Direktorin des Kunstmuseums, er ist der Mann, der die Kinder hütet und so, der ist bestimmt der Ossi.
Ja, so, aber so war es gar
nicht. Nein, es ist andersrum. Es ist, wir haben auch ein bisschen damit gespielt dann, dass es so rum war. Es war ja auch ein Rollentausch, ne?
Aha, so. Was ja im Ost wie West eigentlich nicht so angesagt war. Genau, die Ostmänner haben das jetzt auch nicht so viel besser gemacht.
Nein, also die haben das auch nicht besser gemacht. Es war sehr, sehr besonders eigentlich in unserem gesamten Umfeld, ne? Dass er immer mit den zwei Kindern loszog. Und aber das auch immer ganz selbstverständlich gemacht hat, weil wir hatten von Anfang an gesagt, naja, derjenige, der zuerst den Job hat, der muss halt fürs Einkommen sorgen. Und das war dann halt so rum, das war ganz klar.
Ihr gehört zu den 5% Ost-West-Paaren. Es gibt wirklich nur 5%. Also ich glaube, es ist ein bisschen angestiegen, aber nicht signifikant. Und meistens sind es Ostfrauen und Westmänner. Ich habe das für ein Buch recherchiert und deswegen herzlichen Glückwunsch zu dieser Besonderheit. Ich gehöre nämlich auch dazu und deswegen hat mich das interessiert, wie viele das ist. Habt ihr so Identitätsthemen zu Hause mit Ost und West?
Wir haben ausschließlich Identitätsthemen, vor allen Dingen seitdem unsere Kinder erwachsen sind. Also zwischendurch war das weg. Also zwischendurch gab es das nicht. Ne? Also dann hat man viele, viele andere Themen. Und wenn man in der Kunst unterwegs ist, sowieso. Und mein Mann ist in der Musik unterwegs, dann sowieso auch. Und dann kommen plötzlich die Kinder, die erwachsen werden. Und wir haben einen Sohn, der ist im Westen geboren und eine Tochter, die ist im Osten geboren.
Ja.
Und schon wird das zum Thema in der Familie.
Und was ist das Thema?
Das Thema ist, dass ich merke, die sind 7 Jahre auseinander, dass die Jüngeren anders aufwachsen mit einem Ost-Identitätsbewusstsein und die Älteren das nicht haben und das auch so beschreiben. Also die Älteren, die sagen, das spielt für uns keine Rolle, es hat nie eine Rolle gespielt oder war nicht vordergründig und die jüngere Tochter das dann doch schon sehr spiegelt auch, dass man sich auch ganz bewusst als Ostdeutsch bezeichnet und sich engagiert und es ist schon sehr erstaunlich, wie das sich so über die Jahrzehnte entwickelt hat. Und ich glaube, da hat sich viel entwickelt und ist viel passiert. Ne?
Ich glaube auch, also das ist tatsächlich ja so, dass die, also mein Sohn, einer meiner Söhne hat in Köln studiert und dann wurde immer gefragt, bist du linksrheinisch oder rechtsrheinisch? Und dann wurde gefragt, bist du aus NRW? Und am Schluss war er alleine, also auf der einen Seite. Und dann wurde gefragt, wo kommst du denn so her? Und dann sie gesagt, ja, aus Thüringen. Und dann wurde er anguckt, als ob er irgendwie von einem fernen Planeten käme. Und er sagt, wirklich? Und dann ging es irgendwie los. Und dann, also er sagt, er hat sich da eigentlich zum ersten Mal als Ossi gefühlt, so richtig. Obwohl wir zu Hause bestimmt viel darüber gesprochen haben. Aber ja, interessant. Und das, aber ihre jüngere Tochter ist eher so, ich bin Ossi. Und das ist auch, hat das mit Selbstbewusstsein zu tun. Also jetzt
genau, das hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und sie ist jetzt ein Jahr in Frankreich gewesen. Und was ihr dort passiert ist, ist natürlich nochmal ganz wichtig gewesen. Sie fängt an, sich zu unterhalten mit anderen aus Heidelberg, aus München und so. Und kriegt dann zu hören, wo kommst du her? Aus dem Osten? Und dann sprichst du so perfekt Französisch, das geht doch gar nicht. So, also es ist immer also wieder schon dieses Zurücksetzen, ja, was natürlich passiert, was wir ja, ja auch kennen. Mhm. Oder was ich ganz extrem kenne und wo ich merke, ich hatte die Vorstellung, dass es abnimmt und jetzt nimmt es plötzlich wieder zu. Mhm. Ja, jetzt ist da wieder dieses Dunkeldeutschland. Mhm. Und natürlich jetzt in der derzeitigen politischen Situation sowieso, ja, das dunkelste Dunkeldeutschland. Was? Und da kommst du her? Ach, mhm, du tust mir ja so leid. Ach, mhm, du wohnst in Magdeburg. Ach, wie schrecklich, das tut mir aber leid. Hallo, warum denn?
Wir reden kurz über Magdeburg. Warum, mhm, ist Magdeburg schön? Also es liegt an einem zauberhaften Fluss. Es hat einen wunderbaren Dom.
Es hat eine unglaublich tolle Entwicklung in den, ja, letzten 30 Jahren gemacht. Mhm. Also das, ich habe das immer so ein bisschen beschrieben, wenn irgendwas ganz unten ist, hat es natürlich viel, ist, mhm, viel einfacher, es nach oben zu spülen.
Ja. Ja.
Und ich merke gerade im Kulturbereich oder in der Stadtplanung, im Bauen, ist natürlich diese so geschundene Stadt, die ja mehrmals, mhm, zerstört ist und die auch zu DDR-Zeiten wirklich ganz architektonisch ganz kaputt gemacht, ja, wurde über viele Jahre. Mhm. Und dann kommt diese neue Zeit, in der so viel möglich ist. Und Sie haben gerade gesagt, der Fluss, ne, die Elbe. Mhm. Allein das, was dort an Erholungswert geschaffen wurde in den, mhm, letzten 20 Jahren, das ist großartig. Mhm. Als wir nach Magdeburg kamen 2001, da war, mhm, da noch ein großer Kohleplatz.
Ja,
und plötzlich ist da ein Skaterparadies, mhm, und sind dort ja gastronomische Einrichtungen entstanden. Man kann, mhm, da sitzen, man hat Aufenthaltsqualität. Mhm. Und das alles ist entstanden und das alles hat man ja irgendwie auch miterlebt und mitgeprägt.
Ja.
Und dadurch wird es dann doch schon zu einer Heimat, ne? Also, mhm, auch zu was, woran man hängt und wo ich auch bei unserer jüngeren Tochter merke, wo sie dran hängt. Bei unserem Sohn weniger, der ist halt ein ganzes Stück älter, ja, das ist anders.
Das ist ganz, also ich habe mich in den 90ern mal geweigert, nach Magdeburg zu ziehen und habe gesagt, nee, also wirklich dahin nicht. Also Erfurt ja, aber Magdeburg, das finde ich jetzt, geht nicht.
Erfurt ist natürlich auch schön, aber
und das ist auch nicht zerstört gewesen, also muss man auch sagen. Und dann war ich öfter dort, weil die Synode der EKD dort immer mal, mhm, tagt, weil da gibt's halt das eine Maritim, wo man irgendwie, und da ist, also für alle, die gerne joggen, Magdeburg an der Elbe joggen, ist wirklich eine der allerschönsten Joggingstrecken, die man sich vorstellen kann. Und habe halt dann immer gesehen, in den Abständen, in denen ich da war, es wird immer schöner und es wird immer heimeliger und es wird immer interessanter auch. Also ich, so als Besucherin kann man das schon sehr, sehr bestätigen, weil ganz viel aus dieser Stadt entstanden ist. Und kann man das erzählen oder sagen die Leute, es ist jetzt so eine kleine Ausrede mit Magdeburg?
Nein, das ist nicht. Also wir sind natürlich auch prädestiniert dafür, fremde Meinungen zu hören, weil wir, mhm, im Kunstmuseum arbeiten, mhm, und wir haben natürlich Besucherbefragungen, ja, und Besucher, die auch erzählen, mhm, wenn sie ins Museum kommen, und die erzählen das alle. Mhm. Also das, mhm, ist tatsächlich so, oh, ich bin hier ja schon mal gewesen,
ja,
und das war ja ganz schrecklich, oder, mhm, ach, wie schön ist die Stadt geworden, mhm, oder wie schön ist die Stadt von Menschen, die noch nie da waren. Das, mhm, passiert jetzt natürlich viel häufiger.
Ja.
Ich würde sagen, das Stadtzentrum ist noch immer nicht in Ordnung, aber es gibt viele Bereiche, wo es wirklich lebenswert, mhm, ist, in dieser Stadt zu sein,
ja,
ist was anderes. Und weil Sie gerade erzählen, dieses nicht in Magdeburg sein wollen, als ich die Stelle in Magdeburg gekriegt, mhm, habe 2001, habe ich das meiner Mutter erzählt, mhm, ganz hinter vorgehaltener Hand, mhm, weil ich es nicht getraut habe, meinem Vater zu sagen.
Okay.
Mein Vater hat nämlich irgendwann mal gesagt, naja, ihr könnt ja überall hingehen, in ganz Europa, solange er nicht nach Magdeburg geht.
Mhm.
Das war der Blick des Hallensers.
Ja,
ja,
ja.
Auf die Stadt Magdeburg.
Ja, ja. Klar, das ist mir, das ist ja auch noch immer so ein bisschen, ne?
Kleine, nee, das Konkurrenz ist noch immer so, ne, die Konkurrenz ist klar, ja,
ja,
die ist da.
Das ist so. Wie
das ist, wird auch immer so bleiben, aber die ist natürlich auch historisch bedingt. Die ist
ja, ja, und nicht, das gibt's auch überall auf der Welt.
Die ist mehrere hundert Jahre alt,
nicht
also
speziell.
Da, genau.
Das Museum, das ist ja wirklich ein zentraler Ort in Magdeburg. Das trägt auch sehr viel. Also da weiß man, das ist ein Ort, an dem geht man, an dem hängt man. Und das hat die Stadt auch, glaube ich, sehr geprägt in den letzten Jahren.
Naja, es hat eine sehr große Entwicklung genommen, dieses Haus, was natürlich besonders ist, weil es durch den historischen Hintergrund und in Verbindung mit der zeitgenössischen Kunst ein ganz einzigartiges Konzept hat. Und das merken die Menschen. Das war am Anfang auch nicht immer so.
Mhm.
Ja, also ich kann mich auch erinnern, als wir die ersten so richtig zeitgenössischen harten Ausstellungen gemacht haben. Ja, was ist das denn? Wie kommt das denn jetzt zustande? Aber inzwischen hat sich das sehr etabliert in der Stadt und die Menschen wissen, was sie zu erwarten haben und nehmen das auch gern an.
Würde man jetzt sagen können, das ist so ein Ort, den man mit dem Wort weltoffen verbindet? Oder ist es schon wieder übertrieben?
Nein, ich würde das schon sagen, weil wir natürlich dadurch, dass wir vor allen Dingen internationale Kunst ausstellen, immer diesen weltoffenen Anspruch haben. Ne? Mhm. Also dadurch kann man ja immer auch etwas aus der Welt bei uns erfahren. Und am Anfang hatte ich das Problem, dass gerade die einheimischen Künstler gesagt haben, aber wir sind doch auch noch da, wir wollen ausstellen. Und inzwischen, wenn man die einheimischen Künstler fragt, sagen die, das Museum ist uns sehr wichtig, weil da kommt die Welt auch ein Stück zu uns. Mhm. Und wir können uns an dem abarbeiten, was die Kunst der Welt ist. Und das ist, denke ich, richtig. Ich meine, wir sind eine Landeshauptstadt, ne?
Klar, und ich meine, also ich verstehe das auch, weil die ostdeutschen Künstlerinnen und Künstler haben natürlich wirklich auch Nachholbedarf. Mhm. Wir sehen das im Deutschen Bundestag, also bevor wir hier ostdeutsche Kunst ausgestellt haben oder angekauft haben, wir haben ja irgendwie immer ein Budget zum Ankauf. Mhm. Das hat ein bisschen gedauert und dann musste man es immer sagen, vielleicht könnten wir doch noch mal eine Person und dann war irgendwie Stück für Stück und dann war mal Marc Jung als junger ostdeutscher Künstler, dann war der da und dann konnten wir aber auch ein bisschen was von Gabi Stötzer kaufen und dann merkt man so, Gabriele Stötzer, die jetzt als erste ostdeutsche Künstlerin eine Einzelausstellung im Gropiusbau hat, wo man denkt, das hat wirklich lange gedauert. Also
und ich habe vergessen, Ihnen den Katalog mitzubringen.
Von Magdeburg.
Von Magdeburg,
ja.
Den wollte ich eigentlich einpacken.
Genau, aber deswegen, warum wollten Sie mitbringen?
Weil Gabi Stötzer in Berlin ausgestellt und ich gedacht habe, das muss sie unbedingt interessieren als Erfinderin.
Ja.
Oder
ja,
als
ja,
jemand,
total.
Der aus Thüringen kommt.
Total.
Aber ich schicke den noch.
Sehr gerne. Dann, Sie haben mit all dem, ne, mit Magdeburg wird angeguckt, Sachsen-Anhalt wird angeguckt, wie das ist der große Problembär Deutschlands gerade. Alle reden darüber und mich nervt es selbst auch, weil ich werde auch so angeguckt wie, du bist ja aus dem Osten. Und die erste Frage ist immer, warum wählen da so viele AfD? Und ich sage dann immer, also ich ja nicht, zum Beispiel. Also bei mir ist es evident, ich bin ja in einer anderen Partei, von daher wird man jetzt nicht alles nicht annehmen, dass es so ist. Und ich sage dann, ich kenne auch ganz viele Leute, die das nicht tun und ich kenne auch ein paar Leute, die wählen AfD, aber vielleicht können wir auch über die anderen reden und vielleicht müssen wir nicht jetzt die ganze Zeit darüber sprechen, warum vielleicht Menschen das tun. In Sachsen-Anhalt ist es so, dass sich viele Leute in der Kunst, in der Kultur, in der Bildungslandschaft Sorgen machen, was könnte passieren, wenn? Und das ist auch ja legitim. Und sie haben mit anderen gemeinsam ein sehr klares Statement abgegeben dazu. Und wie kam es dazu? Was gab es einen Anlass oder was war der Moment, dass Sie gesagt haben, wisst ihr was, wir sagen das jetzt auch mal öffentlich und gemeinsam. Das ist ja was Besonderes.
Es war natürlich klar, das Wahlprogramm der AfD, in dem ganz klar Stellung bezogen wurde und ganz klar gesagt wurde, was die Kultur zu erwarten hat im Land. Deutsch denken und nicht mehr international. Mhm. Und das, was ihr da jetzt macht, das wollen wir gar nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, wir müssen vor allen Dingen auch gegenüber unserem Publikum, gegenüber unserem einheimischen Publikum, gegen unserem fremden Publikum ganz klar sagen, dass das mit uns nicht zu machen ist. Und wir haben zuallererst über das Wahlprogramm der AfD, als es direkt rausgekommen ist, eine Pressemitteilung gemacht, wo sich viele, viele angeschlossen haben. Und dann war aber relativ schnell klar, wir wollen eigentlich zeigen, dass es die ganze Kultur betrifft. Und deshalb auch dieses Statement, also ein positiv verfasstes Statement, was jetzt nicht sagt, wir sind gegen, sondern was einfach sagt, wir sind. Wir sind das, wir sind Vielfalt, wir sind demokratisch, wir stehen für Kunstfreiheit ein und wir versuchen mal, ob wir es schaffen, die Kultur dahinter zu vereinen. Und ganz ehrlich, also ich habe nicht geglaubt, dass wir die ganze Kultur erwischen, aber wir haben die ganze Kultur des Landes erwischt. Das ist jetzt das Kulturstatement der Kultur im Land Sachsen-Anhalt und da sind wirklich alle dabei und das ist unglaublich, dass das gelungen ist.
Das ist sensationell, muss man einfach sagen, weil das bedeutet ja auch, dass sich Menschen mit ihrem Gesicht dahingestellt haben und gesagt haben, wir stehen dazu. Und man weiß, dass sich Leute auch Sorgen machen, wie es sein könnte später und ob das für ihr, sind ja auch kleine Projekte dabei, die sind ja nicht nur große Institutionen, sind ja kleine Projekte dabei, die auch an Landesgeldern hängen, und wo man sagen kann, sich dahingestellt zu haben, bedeutet auch was. Ich habe mit einigen geredet, die gesagt haben, naja, ganz ehrlich, wenn das so kommen sollte, wie im Wahlprogramm steht, dann will ich das auch nicht mehr machen. Dann bin ich vielleicht hier weg oder dann bin ich hier eh im Widerstand und muss es halt versuchen. Und andere haben gesagt, ja, es hat auch ein bisschen Mut gebraucht. War das schwer, alle zusammenzukriegen oder war das dann so ein Moment, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir es.
Wir haben natürlich sehr viel geredet und wir haben mit den großen Einrichtungen angefangen, um den Kleinen Mut zu geben. Und es gab natürlich Situationen, wo ich gemerkt habe, da ist sehr viel Unsicherheit in den kleineren Orten, wenn man so an Halsleben, Aschersleben, Salzwedel, diese ganzen. Und dann habe ich gemerkt, aber genau für die ist es ganz wichtig. Wir sind ja die großen Theater und die großen Museen im Land, die sind ja eh immer unter einer Decke, so nach dem Motto. Aber die anderen mitzunehmen und deshalb nochmal dieses Statement und deshalb auch der Aufruf an alle. Und was ich besonders schön finde, ist, dass die ganzen Verbände unterzeichnet haben. Ja. Ja, der Verband der Schriftsteller, dann der Verband der bildenden Künstler des Landes Sachsen-Anhalts, der Landesheimatbund, also ganz wichtig, mit all diesen ganzen kleinen Initiatoren, die da mitarbeiten, oder auch der Museumsverband. Und das war für uns ein wichtiger Prozess und es war ein Prozess, der halt ein bisschen länger ging. Und dadurch konnten wir auch sagen, ihr könnt erstmal in Ruhe darüber nachdenken, ob euch das alles passt, ob ihr das wollt. Und dann könnt ihr das tun. Und wir haben im Kunstmuseum in Magdeburg so ein großes, dickes Nashorn ausgestellt von Itamar Goff. Und das ist ja genau dieses Thema, die Rhinozerosse, die Nashörner unter uns. Ja. Und das war so der richtige Zeitpunkt, weil dadurch konnte man immer auch darüber reden, wo sind denn hier die Nashörner? Ja. Zeigt euch mal, kommt mal aus der Deckung und wir reden mit euch, was passiert denn eigentlich, wenn ihr euch nicht traut? Und mich hat das unglaublich erinnert an diese Sachen 1988, 89 in der DDR. Also das damals ja auch mit dem Zeigefinger, mit dem gehobenen Zeigefinger, wenn du das machst, dann bist du deinen Studienplatz aber los. Heute habe ich das wieder, ja. Wenn ihr das macht, dann gibt es aber keine Fördergelder nächstes Jahr mehr. Ich will die Fördergelder auch nicht, wenn sie von dieser Partei verteilt werden.
Und wir leben jetzt ja nicht in der Diktatur wie in der DDR, wir leben jetzt eigentlich in der Freiheit, in der Demokratie. Und trotzdem hat es Mut gebraucht, ne? Also sicherlich nicht den Mut, dass man denkt, ich lande dann im Gefängnis, wenn ich das Falsche sage. Oder wenn jemand sagt, ich hätte das Falsche gesagt, das reicht ja manchmal schon. Und das, also für mich ist das auch so ein Punkt, dass ich werde es auch oft gefragt, was bedeutet denn das dann für dich? Und du bist irgendwie in der Partei, die man nicht mag und keine Ahnung. Und dann sage ich, naja, wir haben es ja damals gemacht mit der Revolution, die friedlich geblieben ist, was wir ja vorher nicht wussten, dass sie friedlich bleiben würde. Und jetzt ist das Eintreten für die Demokratie eigentlich eine Verteidigung dessen, was wir damals gemacht haben. Auch wenn
Das ist irre, ne? Dass man irgendwie denkt, jetzt kommt das so, das hätte man sich ja nicht erträumt. Ja. Ich meine, es sind ja andere Verhältnisse als damals. Ja, damals ging es um Knast, um Ausweisen, um nicht mehr weiter existieren. Ich meine, das Wirtschaftliche ist natürlich für viele, ich kann jetzt das leicht sagen, als Angestellter einer Kommune, in der die politischen Verhältnisse anders sind, aber es sind natürlich auch viele dabei, die auch persönlich sehr von den Fördergeldern abhängig sind, deren Stellen es nicht mehr geben wird, wenn das wirklich passiert. Ne?
Genau.
Und da müssen wir, glaube ich, auch noch mal ganz dringend die Gesellschaft ein Stück weit mitnehmen und das erklären. Was heißt das eigentlich, wenn dieses AfD-Wahlprogramm, was ja im Moment nur ein Wahlprogramm ist, irgendwann zum Regierungsprogramm werden sollte, was passiert der Kultur dann? Dann ist sie nicht mehr existent. Das ist einfach so.
Was bedeutet das? Also was heißt Kunstfreiheit eigentlich? Ich meine, das ist ja ein weiter Begriff.
Genau, und wenn, das Sie heißt, jetzt, wenn Sie jetzt in der AfD fragen, dann würden die auch immer sagen, Sie sind so frei, alles zu tun, Hauptsache es ist deutsch. Und dann erkläre ich natürlich immer sofort, was ist denn deutsch in der Kunst? Wo denn bitteschön ist die Kunst, die wir in Deutschland haben, sei es die bildende Kunst oder die Literatur, das Theater, deutsch? Das gibt es doch überhaupt nicht. Ja, dieses Bekenntnis zum Deutschsein ist ja ein großer Unfug.
Ja.
Weil wir wissen doch alles so ganz genau, wo die Kultur in Deutschland herkommt und welche vielfältigen Einflüsse sie über die Jahrhunderte hatte. Soll ich jetzt keinen Rembrandt, keinen Rubens, sind ja auch keine Deutschen, ne? Kein Goethe.
Westöstlicher Divan wissen wir jetzt nicht so genau. Also Ulrike Lorenz von der Klassikstiftung sagt, da müssen wir schon mal drüber reden, was wo der jetzt genau hingehört, der Goethe.
Ja, also da bleibt ja nicht viel übrig. Das wollen wir doch alles nicht, ne? Dass nichts übrig bleibt von dem, was wir als Kultur im Land kennen und lieben und mögen. Und insofern muss man das schon mal deutlich sagen. Und da sind wir tatsächlich auch gerade ein bisschen am Überlegen, wie kriegen wir das noch richtig dargestellt, dass es auch noch eine breitere Masse Mensch begreift.
Das wäre unfassbar langweilig, ne? Also das muss man ja einfach auch sagen.
Es würde ja eigentlich nichts mehr stattfinden.
Wenn wir erstmal darüber reden, wer jetzt deutsch ist und dann auch eine deutsche Mutter, Großmutter, Urgroßmutter hat und dann auch noch ein Künstler geworden. Also ich glaube, es wäre sehr anstrengend.
Naja, es wäre auch sehr langweilig, vor allen Dingen, weil ja der zweite Satz ist ja dann, Kunst darf auch nicht politisch sein.
Ja.
Ja, und ich meine, Kunst ist immer politisch. Mhm. Sie ist immer ein Statement. Mhm. Und ich meine, was ist denn unpolitische Kunst? Ein bisschen Deko. Wir malen nur noch ein paar Blümchen und ein paar Tierchen. Oder
ja
wie sieht denn Kunst aus, wenn sie nicht politisch ist? Das geht gar nicht.
Was
das
ist
geht
mit dem Theater Kunst nicht?
Von das Herrn Bieski zum Beispiel, ne?
Ja, naja.
Der ist vielleicht zu bunt.
Naja, aber auch oder die Inhalte
so, man
sind
weiß
vielleicht
nicht.
Dann doch zu politisch.
Könnte
also
sein.
Es ist ja, ja, ich meine, Neo Raucher hat sich ja jetzt auch dazu versteift zu sagen, Kunst ist nicht politisch, aber wenn man dann genau liest, dann merkt man doch, naja, es ist doch ein bisschen anders, als er sich das vorgestellt hat.
Es ist wahrscheinlich sehr anders, ne? Und ich meine, das kennen wir ja aus der DDR auch, wo die Kunst politisch sein sollte und wo Künstlerinnen und Künstler immer, also sozialistisch politisch sein sollte, sozialistischer Realismus, ich erinnere mich, wo es dann immer darum ging, wie weit kann ich das eigentlich jetzt ausdehnen? Und selbst das, also ich bin so groß geworden mit dem Panorama, mit dem Bauernkriegspanorama von Tübke. Und dann hat man gesehen, wenn man davor stand, haben wir schon in der DDR als Jugendliche immer entdeckt, was da alles so reingemalt ist. Und dann denkt man, warum hat er denn den Luther da jetzt doch reingemalt? Und was bedeutet Melanchthon? Und was bedeutet eigentlich die Perspektive? Sie können das viel besser erklären als ich. Ich habe leider keine Ahnung davon. Aber wir haben trotzdem danach gesucht, wie zwischen den Zeilen lesen, wo hat er jetzt irgendwie doch noch ein Statement für die Freiheit gesetzt.
Ja, in der DDR hatten die Künstlerinnen und Künstler keine anderen Möglichkeiten.
Mhm.
Gabriel Stötzer haben sie gerade genannt. Ne?
Die konnten
die
entweder
gegenarbeiten und gegenagieren oder solche Wege finden. Das, was wir jetzt haben, das wird ja nicht funktionieren. Ich meine, die Künstlerinnen und Künstler werden nicht in dem Land bleiben, wenn sie nicht arbeiten können.
Ja.
Das wird einfach so sein.
Ja.
Also wir werden einen Landstrich erhalten, der nicht mehr viel aus sich hervorbringt.
Mhm.
Das kann man ja auch in anderen Ländern beobachten, wo rechte Diktaturen am Werk waren oder wo rechte Kräfte sich zu weit ausgebreitet haben. Wenn ich an Ungarn denke, da ist nicht mehr viel passiert in der Kunst und auch in Polen in der Zeit,
als die Pilzregierung weg war.
Ja. Genau, die Menschen sind weggegangen, die Künstlerinnen und Künstler sind weggegangen und es ist nichts Herausragendes passiert in der Kunst und Kultur. Da wird noch so ein bisschen das aufrechterhalten, was da ist, aber mehr passiert dann eigentlich
so eine Art
nicht.
Ausreiseprogramm, ne, für Kunst und Kultur und für die Freiheit. Was da aufgeschrieben
wurde. Naja, soweit sind wir ja zum Glück noch nicht. Wir sind ja noch an dem Punkt, dass wir glauben, wir kriegen das hin.
Mhm.
Und ich hatte in der letzten Woche eine Begegnung mit einem westdeutschen Kollegen, der hat dann gesagt, ich habe eine Idee, euch zu helfen.
Ja, und die ging
das fand ich erstmal ganz toll.
Ich wollte gerade fragen, es gab eigentlich Solidarität von
und dann
außen?
Es gab auch andere.
Außer Bedauern.
Es gab gute Solidarität. Mhm. Also bis hin zu einem Chor in Karlsruhe, der gesagt hat, wir singen am 6.9. für euch. Also es gab auch
toll.
Sehr, sehr schöne Solidaritätsbekundungen. Mhm. Es gab aber auch die Idee, naja.
Wir müssen kurz sagen, der 6.9. ist der Wahltag.
Der 6.9. ist der Wahltag.
6.9. Richtig.
Und es gab aber zum Beispiel auch die Idee, naja, du kannst ja dann zu uns kommen und bei uns deine Ausstellung machen.
Ja.
Da habe ich überhaupt gedacht, was ist das denn?
Mhm.
Warum soll ich denn Ausstellungen in einem westdeutschen Museum machen? Es geht doch nicht um mich.
Ja.
Es geht auch nicht um die zwei KünstlerInnen, die ich ausstelle, sondern es geht um die Gesellschaft, für die wir Kunst und Kultur anbieten.
Ja.
Also das ist so ein Selbstverständnis, wo da war ich wirklich sehr platt. Ne? Also dass man so sehr in der Kunst- und Kulturblase agiert, dass man gar nicht merkt, dass die Kunst und Kultur ja für die Menschen im Land da ist. Und natürlich werden wir weitermachen, egal was passiert, jetzt gerade.
Und wir werden weitermachen, das ist schon auch so ein bisschen bockig.
Naja, vielleicht so bockig wie all die sind, die jetzt AfD wählen. Ich habe von einem Kollegen einen schönen Text dazu gelesen, der sagte, die Ostdeutschen fühlen sich jetzt mal richtig stark, wenn die AfD wählen.
Mhm. Ne? Manche jedenfalls, also
die wählen, nicht alle, aber die wählen. Das
warum
ist so ein,
stark? Also was ist
so ein
damit
Stück,
gemeint?
Wir können jetzt denen da zeigen, dass wir auch noch da sind. So ein bisschen. Die Menschen wissen doch ganz genau, dass es nicht besser wird, wenn sie, ne? Also ich meine, man muss jetzt nicht denken, dass die alle total verblendet sind, sondern das hat wirklich viel mit diesen, wir zeigen es denen jetzt zu tun. Da bin ich überzeugt von. Der Text hat mir sehr die Augen in diese Richtung nochmal geöffnet.
Ja, interessant, weil
wenn man sich die Strukturen anguckt und die Wahlergebnisse anguckt, ich habe es mir gerade mal in Baden-Württemberg angeguckt, da haben stellen Bündnis 90 Die Grünen den Ministerpräsidenten. Man denkt, alles in Ordnung und so weiter. Da haben 1 Million Menschen die AfD gewählt. 1 Million. Und die Republikaner waren zuerst dort im Landtag. Da, also, ne, die haben auch eine Geschichte mit Rechtsradikalen. Und dann ist es irgendwie so, denkt man, ist es vielleicht doch nicht nur ein Ostproblem? Ist es nicht. Es ist ganz viel Stadt-Land. So. Es ist ganz viel so, dass in Ostdeutschland eben viele ländliche, kleinstädtische Strukturen sind. Und wenn man die vergleicht mit Bayern, Baden-Württemberg, dann ist der Unterschied, was das Wahlverhalten angeht, gar nicht so groß, obwohl die sozioökonomische Situation dort sehr viel besser ist. Also dort gibt es sehr viel mehr Unternehmen, sehr viel mehr gut bezahlte Arbeitsplätze, sehr viel mehr Angebote an Kultur, an Freizeitmöglichkeiten und so weiter, weil dort einfach auch mehr Geld ist. Also da kann man sich, wenn man eine Kulturinitiative ist, und sei es der Feuerwehrchor, also es muss jetzt gar nichts irgendwie ganz Spezielles sein, dann sucht man sich dort aus, welches Unternehmen man fragt, die Noten sponsern oder die, was auch immer gesponsert werden muss, beim Sport ganz genauso. Und wenn man das Gleiche macht auf dem Land in Ostdeutschland, da gibt's keine Stiftung außer der Sparkasse. Da gibt's auch nicht die Unternehmen, die das mal eben noch machen können, in aller Regel jedenfalls nicht. Da ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied an Möglichkeiten da. Und dann denke ich manchmal, ja, dieses sich zurückgesetzt fühlen, das hat vielleicht auch sehr viel mit Stadt und Land zu tun. Aber richtig ist auch, ostdeutsche Identität wird schon ein bisschen von oben herab betrachtet. Ne? Wenn jemand noch ein bisschen sächsisch redet oder thüringisch, was auch wie sächsisch sich anhört, dann ist es schon ein Thema auf einmal.
Naja, es ist schon so, ne? Die Menschen zweiter Klasse melden sich zu Wort. Kann man schon so sagen, auch wenn das bitter ist. Ich muss dran denken, dass es mir ja auch oft genug so gegangen ist. Ich habe ja gleich nach der Wende angefangen, im Westen zu studieren. Und ich sitze mit Kommilitoninnen abends in der Kneipe und dann erzähle ich. Und dann heißt es, du kommst aus dem Osten, das merkt man ja gar nicht. Mein Gott, woran soll man das denn merken?
Ja,
wir sind doch irgendwie auch Menschen wie alle anderen mit denselben ganz identischen Wurzeln und Bedürfnissen und so weiter. Also es ist schon sehr seltsam, was da manchmal passiert.
Sie haben vorhin gesagt, es ist schlimmer geworden. Woran oder mehr geworden? Woran machen Sie das fest?
An persönlichen Unterhaltungen. Also ja, dieses Bedauern, dieses Blicken auf ein Land, was in Unordnung geraten ist, wenn man jetzt an das Land Sachsen-Anhalt denkt. Und vor allen Dingen auch die Wahrnehmung. Ne? Also, na mein Gott, was machst du denn mit deinen ganzen AfD-Leuten um dich rum? Ich kann ja nur sagen, ich kenne ja nicht mal jemanden.
Der sich dazu bekennt?
Okay. So, also ja, ich meine, was heißt denn 40%?
Also ich wohne halt auf dem Dorf.
Genau. Ich wohne nicht auf dem Dorf.
Ja.
Also was heißt denn 40%? Was heißt denn das aber für die Stadt? Und was heißt das für den Umkreis, in dem man selbst lebt und für die Menschen, mit denen man sich umgibt? Ja, also ich habe ein Interview für die FAZ im Frühjahr gegeben und da kam auch gleich so dieses, was macht ihr da? Was wollt ihr denn da jetzt noch retten? Da müsst ihr doch eigentlich nur weggehen. Der Alltag sieht doch aber anders aus.
Wie sieht der Alltag aus?
Ich weiß auch von den Leuten, die auf dem Land leben oder auch von meiner Familie, die noch in Eisleben ist, meine Geschwister, dass die sagen, naja, da gibt es diese Menschen, die AfD wählen, aber es sind trotzdem nette Menschen. Das ist ja so schrecklich, ne? Also wenn man dann merkt, so die Arbeitskollegen betrifft das plötzlich, mit denen man ganz gut klarkommt und dann haben die plötzlich aber so eine politisch verquere Vorstellung und man überlegt, das irgendwie zu diskutieren. Es sind ja trotzdem alles Menschen, die sich nicht unmenschlich verhalten oder so, nur dadurch, dass sie jetzt sagen, ich laufe da jemanden anders nach. Wir sind ja auf dem Sachsen-Anhalt-Tag gewesen mit unserer Initiative Kulturvielfalt Heimat und haben einen Stand bekommen, ganz in der Nähe der AfD und konnten dann immer das Publikum auch abfangen und mit den Menschen sprechen. Das ist eine große Verzweiflung.
Ja.
Das ist eine große Verzweiflung der Menschen. Also, wo man auch merkt, naja, die einen fallen natürlich auf das rein, was ihnen erzählt wird.
Ne? Was sie auch in ihren Populismus,
das ist dann
Social
klar.
Media sehen.
Ich habe eine junge Frau gehabt, die mit einem behinderten Kind auf mich zukam. Großes T-Shirt, Ulrich Siegmund und,
der Spitzenkandidat der AfD.
Genau, ich habe mit ihr gesprochen und dann sagt sie, ja, aber es wird alles besser für mich und mein Kind. So, Das sind so diese,
das war, dieses der Wunschdenken. Sagt das Gegenteil. Ne?
Genau, also das ist so dieses Wunschdenken, was dann durchgreift. Und natürlich gibt es dann die anderen, mit denen man nicht mehr reden kann. Auch Kultur, das hat mich noch nie interessiert, hatten wir auch. Und es gibt aber auch viele Menschen, die einfach arm sind und sich Kultur nicht leisten können. Das hat mich sehr beschäftigt an diesen Tagen. Ne? Also wir haben verlost. Wir haben Eintrittskarten in die Museen und Karten in die Theater, zu richtig tollen Theatervorstellungen verlost. Und die Freude der Menschen, wenn sie so etwas gewonnen haben, dann sagen, oh, wow, 40 Euro kostet die Karte. Ich habe eine Theaterkarte für den Papier von Sevilla gewonnen. Oh, ist das toll. So, da merkt man, was passiert eigentlich. Wir sind in der Kultur an einem Punkt, wo wir dringend wieder dafür, darüber nachdenken müssen, wie wir Kultur preiswert gestalten. Warum das wissen wir Kulturleute alle, weil es enorm teuer geworden ist. Also wir sind neulich in Wolfsburg im Museum gewesen. Also 21 Euro die Karte mit Führung durch die Eintritt. Ausstellung und, für den normalen Eintritt plus Führung, 21 Euro pro Person. Also bitteschön.
Das kann sich eine Familie mit zwei
Kindern. Wer soll denn da noch hingehen, auch wenn die Kinder kostenfrei sind? Ja. Aber das, ne, wen erreichen wir in den Museen? Also das geht natürlich nicht.
Und bei Veranstaltungen ja so ähnlich, ne? Ganz, ganz spannend. Es gibt ja so eine Diskussion, ich glaube vor 2-3 Jahren hat die angefangen. Zahl, was du kannst. Ich glaube, es waren die Thüringer Bachwochen, die waren vielleicht die ersten, aber es gab dann ganz viele andere Initiativen und es war ganz spannend, weil am Ende war es nicht, die Einnahmen waren nicht geringer, als wenn man gesagt hätte, wir nehmen den Eintrittspreis, den man eigentlich bezahlen müsste, sondern es haben einfach dann Leute, die es konnten, gesagt haben, na klar, bezahlen wir mehr, dann kann eben jemand kommen, der es nicht kann. Und es wurden Konzerte verschenkt auf dem Dorf und dann war auf einmal die Bude voll von Leuten, die ewig nicht im Konzert waren. Die zum Teil nicht auf die Idee gekommen wären, aber die es eben auch nicht geleistet hätten.
Ja, das merken wir ja auch, wenn wir, wenn wir Angebote machen, die niedrigschwelliger sind oder ganz bewusst sagen, wir gehen jetzt mal runter oder wir machen einen freien Tag oder so. Naja, das Haus ist auch anders voll. Wir haben derzeit mit unserem Rhinoceros.
Ja, über das Rhinoceros müssen wir jetzt noch sprechen.
Ach so, ja.
Was ist das jetzt mit dem Rhinoceros? Also
das ist ein Kunstwerk von Itamar Goff. Itamar Goff ist ein deutsch-israelischer Künstler, lebt in Berlin. Und er hat für unseren Kirchenraum, das ist ja ein sehr imposanter, eindringlicher Kirchenraum, der zwischen Gotik und Romanik existiert.
Also ein Teil des Museums.
Genau, das gehört zum Museum, richtig. Es gehört zum Museum seit 2022 auch erst. Also es ist eine relativ neue Entwicklung, dass wir diesen großen Kirchenraum mit bespielen, der halt nicht mehr als Kirche genutzt wird, sondern als Museum.
Nicht mehr gebraucht wird und dann entweiht worden ist.
Ja, aber schon ganz lange, also schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja. Also er ist jetzt einfach, aber im Moment gehört er zum Museum und wird von uns bespielt mit Klanginstallationen.
Ja.
Und Itamar Goff hat eine wundervolle Klanginstallation geschaffen, und zwar ein riesengroßes weißes Nashorn, das den ganzen Kirchenraum ausfüllt. Und zu diesem Nashorn gibt es eine Klanginstallation, also eine Mehrkanalkomposition, die extra für den Raum geschaffen ist. Und diese Mehrkanalinstallation arbeitet mit Goethes Erlkönig. Also wir erinnern uns alle.
Reitet so spät durch Nacht und
Wind. Und am Ende das Kind ist tot. Ne?
Ja.
So, also der Vater hört nicht auf das Kind, was das Kind zu sagen hat. Und dann gibt es da noch ein Sprengsel von dem israelischen Hiltrakut, also israelische Volksmusik, die da mit reinkommt. Und der Mandelbaum und das Träumen und so weiter. Und das Riesen-Nashorn. Und die Geschichte fängt so an, dass Itamar mich fragt, sag mal, bei euch rhinozerisieren sie sich jetzt auch alle? Ich gucke ihn an und sage, was tun die? Na, die rhinozerisieren sich. Kennst du das nicht? Meine Tante rhinozerisiert sich, heißt das. Ich gucke immer noch.
Ja.
Im Deutschen gibt es kein Rhinozerisieren.
Und auch
im Englischen, im Französischen auch
nicht.
Man kennt das nicht. Und dann stellten wir fest, im Hebräischen gibt es das.
Wie heißt
und das?
Also, können Sie es auf Hebräisch sagen?
Nee, kann ich nicht. Aber das Rhinozerisieren heißt,
auch das, was
sich totalitärem Gedankengut ungefragt anschließen. Etwas tun, was man nicht hinterfragt, sondern einfach mal Massen hinterherrennen. Und das hat tatsächlich mit diesem Theaterstück von UNESCO zu tun, die Nashörner, was die älteren Besucherinnen gerade aus dem Westen vor allen Dingen noch kennen, weil viele das in der Schule im Französischunterricht gelesen haben. Es kommt ein Nashorn in eine Stadt, verwüstet alles. Und nach schließen die Menschen sich an und werden auch zu Nashörnern. Nur einer bleibt über, der ist ein bisschen beschränkt, deswegen ist er ein bisschen langsamer. Und er sagt aber zum Ende, zum Glück bin ich übrig geblieben, weil ich möchte für das Menschsein kämpfen. Das Menschsein hat mehr Werte als dieser Dickhäuter, der alles niedertrampelt als unbedacht. Und das ist natürlich ein Bild.
Ja.
Ja, dieses große, weiße, aufgeblasene Nashorn, was den ganzen Raum ausfüllt und da steht und irgendwie auch ein bisschen niedlich ist, aber dann doch auch gefährlich und im Zusammenspiel mit der Musik natürlich gefährlich wird. Und diese Metapher, mit der haben wir in den letzten Monaten gearbeitet, sehr gut gearbeitet. Ja. Inzwischen sagt man in Magdeburg, das Renozerisieren geht ein bisschen schwer von der Zunge, aber da sind auch schon die Nashörner unterwegs.
Ja.
Ich neulich so, ach, da weiß ich nicht, da sind auch schon die Nashörner unterwegs. Das ja. Zu so einem Bild.
Also es gehört zur Stadtkultur jetzt auf einmal dazu.
Naja,
auch
wir
zur Sprachkultur.
Jetzt, wir haben es jetzt erstmal weggeschickt. Da, mir war es jetzt zu viel.
Wir haben es jetzt woanders hin.
Genau, wir haben es jetzt auf Tour geschickt. Jetzt steht es in der Kulturhauptstadt Halle. Also die Hallenser sind
Moment,
jetzt
ihr habt es wirklich nach Halle gegeben, obwohl Halle und Magdeburg doch so...
Wir haben es nicht nur nach Halle gegeben. Also
die haben es auch genommen.
Das Reno geht on Tour durch das Land Sachsen-Anhalt.
Ja.
Das steht tatsächlich derzeit in Halle. Und ich habe vorhin gerade, bevor wir angefangen haben zu sprechen, mit Itamar telefoniert. Der sagt, es ist großartig. Ich kriege so viele Zuschriften und so viel Content von den Menschen in der Moritzkirche. Also das ist eine Kirche, die ist ungefähr gleich groß wie unsere, ist eine katholische Kirche. Und da füllt es jetzt auch den ganzen Raum aus. Die machen jeden Tag Veranstaltungen dazu, lesen auch dieses Stück.
Und das ist aber eine katholische Kirche, die eigentlich arbeitet. Das heißt auch, die katholische Gemeinde hat gesagt, wir machen das.
Es ist nochmal eine ganz andere Situation. Ja, das Tier geht jetzt raus. Tier, sage ich schon. Ne? Ich habe schon sehr Rino heißt es
also bei uns
Rino,
im Team. Ja?
Das Rino, ganz liebevoll, ist jetzt auch aus dem Museum ausgeschert. Ne? Also Museum ist ja irgendwo ein geschützter Raum. Ich werde immer gefragt, naja, und politisch hat das überhaupt nichts gemacht mit euch? Und da ist niemand drauf Aufmerksamkeit gewusst. Es gab keine Anfrage von der AfD oder
nicht.
So. Gar nicht. Gar nicht. Es ist Kunst. Ja, das ist in einem Kunstmuseum kann man natürlich ganz andere Sachen machen als draußen.
Und wo geht's dann hin?
Also und Halle. Dann ist es Halle. Dann geht es jetzt als nächstes nach Salzwedel. Am nächsten Wochenende wird es in Salzwedel eröffnet, auch in einem Kirchengebäude. Das Kirchengebäude dient aber schon lange als Konzerthalle, also nicht mehr kirchlich. Und dann geht es Ende Juli nach Dessau. Dort geht es in eine alte Brauerei. Die aber auch als Ausstellungsort hier und da
genutzt
wird.
Dessau, die Bauhausstadt.
Gern hätten wir es im Bauhaus untergebracht, aber es ist leider nicht klar. Bauhaus ist zwar riesengroß, dieser neue Bau, aber nicht hoch genug. Es war sehr schwer im Land. Es war sehr schwer im Landort.
Das Bauhaus ist zu flach für Rino.
Es ist eigentlich ein ziemlich hoher Raum. Und der Kurator sagte dann, naja, können wir nicht was machen? Können wir nicht die Beine einkürzen oder irgendwas? Nein.
Ihr könntet das Dach abnehmen, aber das wollten sie auch nicht.
Das wollten sie auch nicht. Und wir wollten unser Rino nicht kürzen. Das sollte nicht auf dem Bauch landen. Und es war schwer, Orte zu finden, die einfach so hoch sind. Also breit, aber hoch ist einfach schwer.
Verstehe.
Und dann geht es als nächstes zum Ende, wenn es in Dessau fertig ist, nach Zeitz, ganz in den Süden. Und dann haben wir tatsächlich einmal das ganze Land durchmessen.
Ja.
Salzwedel ist, denke ich, so der nördlichste Punkt und Zeitz der südlichste.
Und dann kehrt es zurück nach Magdeburg?
Und dann kehrt es nicht zurück nach Magdeburg. Das haben mich die Magdeburger tatsächlich auch gefragt.
Die wollen die wahrscheinlich wieder haben.
Wieso kommt es nicht zurück?
Ich sage,
geh nur zu Hause, geh nicht rückwärts. Die können gar nicht rückwärts gehen. Nein, dann geht es wahrscheinlich raus aus Sachsen-Anhalt in die Welt.
Toll.
So ein schönes Bild.
Ja, das ist auch sehr gut. Also, weil dann hat es ganz schön viel mitgemacht, wahrscheinlich.
Ich hoffe, es lebt dann noch. Ja, es ist ja so eine sehr empfindliche weiße Oberfläche.
Ja, und auch Nashörner sind Rhinoceros-Rosse, sagen wir so.
Rosse
sind auch empfindliche Geschöpfe.
Sie sind sensibel, deshalb sind sie ja so gefährlich. Ne? Also wenn man sie reizt, dann laufen sie los.
Ja.
52 Kilometer die Stunde schaffen die, das muss man sich mal überlegen.
Das ist auch wirklich sehr viel.
Das muss man sich jetzt vorstellen.
Fast so viel wie eine alte Simme fährt, ne? Die kann ja maximal 60 km/h.
Naja. Dann können die natürlich, also sie sind gefährlich, die trampeln alle,
Menschen nieder.
Ja, und spießen ja auch auf, ne? Nein, das ist, glaube ich, eher so eine Geschichte mit dem Aufspießen, die
das kennen wir nur aus der Fabel.
Das ist, glaube ich, nicht wirklich so, aber sie laufen natürlich los und wenn die irgendwie dann über so einen Bereich laufen, wo Menschen stehen oder sitzen, dann ist Ende, ne?
Dann ist Ende. Aber Sachsen-Anhalt ist eigentlich nicht Ende, sondern es ist eine wunderbare Stadt Magdeburg, über die wir geredet haben. Und auch Halle ist ja ganz hübsch. Also wenn wir jetzt mal hier so ganz
Halle ist ja sowieso hübsch.
Also ich meine, schon ganz hübsch. Sie sind ja nicht so eine Ur-Magdeburgerin.
Ich bin keine Ur-Magdeburgerin. Ich bin ja auch Professorin in Halle an der Hochschule. Genau, insofern bin ich oft in Halle unterwegs. Ja. Und Halle hat ja diese unglaublich schöne Altstadt, die auch, naja, Erfurt, ne? Also das sind diese nicht zerstörten Städte. Ja. Und ich wusste es auch nicht. Halle ist ja eine der wenigen oder ich glaube sogar die größte Stadt, die nicht zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg. Genau. Und mit dem Wiederaufbau in den 90er bis 2000er Jahren ist das natürlich wundervoll, wenn man da durch die Stadt läuft. Ich mache das jetzt manchmal oder auch mit dem Rad fährt. Ja. Das ist schon schön. Das hat Magdeburg nicht zu bieten. Das muss man einfach mal so sagen.
Jetzt haben wir ganz viele sachsen-anhaltinische Städte, Kleinstädte, Großstädte gedroppt und wir können schon sagen, man kann überall dorthin fahren, kann dort stabile Menschen treffen, die was vorhaben mit ihrem Land und die sich richtig einsetzen gerade. Und das ist auch wirklich toll zu sehen, wie viele das sind und was da geschieht. Und das ist natürlich trotzdem ein bisschen schwierig, das muss man auch sagen. Also am Brandenburger Tor eine Großdemo zu machen mit lauter Leuten, die sowieso das Gleiche denken, ist ein bisschen leichter als eine Initiative in Sachsen-Anhalt zu starten, wo dann viele kleine Kulturinstitutionen mit unterschreiben und sich zeigen. Und ich finde das sehr, sehr großartig. Und ich glaube, es ist eigentlich ein wunderbarer Beitrag zu Freiheit und Demokratie, der im Osten gerade gelebt wird und wo wir irgendwie sagen können, das ist auch ein Teil von deutscher Einheit, der sehr besonders ist. Also dass schon wieder in Ostdeutschland Menschen sagen, wir stehen auf, wir machen das.
Ja, ich würde
auch unter anderen Bedingungen.
Ja, aber ich würde ja sogar sagen, es ist stärker in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Also man kann ja auch von diesen Montagsdemos denken, was man will, aber es sind Menschen, die auf die Straße gehen und die sagen, da sehe ich meine persönlichen Vorlieben. Also ich will jetzt einfach was haben. Mhm. Ich will jetzt einfach ein Stück mitbestimmen.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich auch das, was die Menschen gelernt haben, 89, 90, dass sie mitbestimmen können, auch wenn sie jetzt vielleicht manchmal so die falsche Vorstellung haben, was das sein könnte, dieses Mitbestimmen. Ja. Aber im Moment fühlt es sich in dem Land sehr schwierig an. Und auch sehr, also so mit Blick nach vorn, manchmal wird einem so ein bisschen anders oder so ein bisschen gruselig, aber auf der anderen Seite hat man all die vielen Menschen, die zusammenhalten. Und ich hatte neulich auch eine ganz schöne Begegnung mit einer Künstlerin aus Süddeutschland, die wir seit langem kennen und die hat dann gesagt, weißt du was, wenn es im September schief geht, dann komme ich nach Magdeburg. Ich sage, was? Na, dann helfe ich euch, weil dann habt ihr das ganz nötig.
Und also nicht, du kommst dann zu uns und kannst dann, wir bereiten dir schon mal das Gästebett vor,
sondern andersrum. Ich komme dann zu euch und kämpfe. Cool. Und das ist auch cool, ne?
Ja, da gibt's für euch noch mehr. Vielen Dank bis hierhin. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich allen stelle, aber erstmal habe ich so Losfragen. Gerne zwei ziehen.
Und eine beantworten.
Und zwei beantworten. Am besten zwei.
Zwei,
ja.
Sind das genau. Jetzt zwei, das sind wahrscheinlich zehn. Gleich drei. Nee, die sind so zwei. Lang.
Ah, die sind so lang.
Woran merkt man, dass du Ostdeutsch oder Westdeutsch bist?
Ja.
Für mich jetzt? Ich glaube gar nicht.
Gar nicht?
Gar nicht? Merkt man das?
Naja, also ich merke den Dialekt, so ein ganz kleines bisschen.
Den Dialekt.
Ganz hinten versteckt.
Okay. Also dann ist
aber gibt es noch Dialekt. Was anderes? Nee.
Nein, also für mich nicht, weil ich mich ja, also vielleicht hat es damit zu tun, dass ich im Westen studiert habe und mich immer so ein bisschen wie auf einer, ich beschreibe das gerne, auf so einer Mauer ganz oben gefühlt habe. Rechts geht's runter nach Westdeutschland, da gehöre ich nicht hin. Links geht's runter nach Ostdeutschland, da bin ich nicht mehr, weil mir haben viele damals vorgeworfen, du gehst weg, hier gibt so viel aufzubauen, also da gehörte ich nicht mehr hin. Und bei den anderen, da gehörte ich irgendwie auch nicht hin, weil die tickten ja auch alle ganz anders. Und vielleicht habe ich mir deshalb diese Frage nicht gestellt, was ist an mir Ostdeutsch oder Westdeutsch?
Also auf jeden Fall gehören sie zu denen, die Westdeutschland mit aufgebaut haben und dafür Wohlstand gesorgt haben. Das muss man auch immer noch mal sagen, bei den Frauen, die weggegangen sind. Also diese Frage konnte maximal mit einem ganz kleinen bisschen Dialekt, den Kennerinnen wahrnehmen, beantwortet werden.
Ja. Und jetzt habe ich einen leeren Zettel.
Ja.
Das und ist der darf mir überlegen.
Das ist die Frage, die Sie immer schon mal gestellt bekommen wollten über Ost und West.
Die Frage, die ich gestellt bekommen wollte über Ost und West. Weshalb ist es immer noch so? Ich frag mich tatsächlich, also weshalb kommen diese beiden Teile nicht zusammen? Ich habe als wir nach Magdeburg kamen, hatten wir gute Kontakte zum Chef der Sparkasse. Mhm. Und der hat was ganz Trauriges gesagt. Der hat gesagt, diese beiden Teile können nie zusammenkommen, weil das Kapital nicht da ist. Mhm. Und das wird auch in 100 Jahren noch nicht da sein.
Mhm. Da hat er wahrscheinlich recht.
Damals dann gesagt, ne, so was so sagt man 2001 dazu, wenn einem so jemand das sagt, ach, du hast nicht recht, das wird sich ändern. Leider hat sich das nicht geändert und leider hat sich es auch überhaupt nicht geändert, dass man sich das einfach mal klar macht. Hm. Auch in der Bundesregierung, dass das etwas ist, wo die Menschen in Ostdeutschland wirklich überhaupt nichts dafür können, dass es so ist.
Ja, Kapital nicht, Vermögen nicht, Besitz nicht. Also die meisten Häuser auch in Magdeburg gehören ja nicht Magdeburgerinnen, Magdeburgern. Das Land nicht, also Landwirtschaft machen wir nicht auf Land, was Ostdeutschen gehört. Das ist schon sehr besonders. Und selbst, also das wird sich vielleicht jetzt ein bisschen ändern, aber nur ein bisschen, selbst bei der Gerichtsbarkeit. Ne? Das ist jetzt nicht Kapital, aber jeder Nachbarschaftsstreit wird von einer westdeutschen Richterin oder Richter behandelt, weil die nach der friedlich gebliebenen Revolution alle gekommen sind, weil wir hatten ja keine Richterinnen und Richter, die das westdeutsche System kannten, das dann Gesamtdeutsche. Und interessanterweise holen die aber auch dann Leute nach. Also die kennen natürlich.
Das bleibt leider so. Es
bleibt viel davon. Also jetzt gibt es so nach und nach Leute, die nachwachsen, aber nicht viele. Und ganz am Ende stelle ich immer die Frage, was macht Ihnen Hoffnung? Ich nehme den leeren Zettel, tue den wieder hier rein.
Mir machen die vielen Menschen Hoffnung, die ich kenne und für die wir das alles tun oder mit denen man sich vernetzt. Also das ist bei uns jetzt natürlich vor allen Dingen die Kultur.
Ja.
Das sind aber für mich im Museum auch die unglaublich tollen Besucher, die wir haben, die Mitarbeitenden und Mitarbeiter, das persönliche Umfeld, was natürlich überall nicht anders ist als, ja, ich meine, da ist Ost und West dann doch wieder sehr gleich. Mhm. Also das persönliche Umfeld, was man sich schafft, ist natürlich da und das wird auch später noch da sein. Das wird immer da sein. Die Familien werden da sein. Ich glaube fast, es ist wieder ein bisschen mehr dieses, was die Westdeutschen an Ostdeutschland ja so mochten, ist dieses Miteinander. Mhm. Wenn ich mich rückerinnere, das ist das, was der Westbesuch auch immer beschrieben hat. Ne? Mhm. Hier halten immer alles so zusammen. Und das ist was, was tatsächlich jetzt auch wieder so ein bisschen durchkommt. Ne? Mhm. So, wir zusammen schaffen das.
Ja.
Und das mag ich. Und das mag ich auch im Osten. Und ich würde auch nicht wieder in den Westen gehen. Ich hatte ja auch die Möglichkeit.
Ja.
Aber so wie auch meine Tochter, die sagt, interessiert mich nicht. Mhm. Hier gibt es was zu tun. Mhm. Hier ist es spannend.
Ja.
Es ist natürlich unglaublich spannend nach wie vor.
Das macht Hoffnung. Ich sage ganz vielen Dank. Wir verlinken hier unten jetzt nochmal die Reise des Rhinoceros. Mhm. Und wir verlinken auch den Aufruf, damit ihn alle lesen können. Und er hat ja schon über Sachsen-Anhalt hinaus, er hat schon im Deutschen Bundestag eine Rolle gespielt, weil er zitiert worden ist und so. Also das ist schon mehr als Sachsen-Anhalt. Ganz, ganz vielen Dank, liebe Frau Labs. Und alles Gute für die nächste Zeit und für den ganzen Kampfesmut und die Fröhlichkeit, die darin zu sehen ist.
Ja, danke, das brauchen wir. Und ich glaube, das haben wir aber auch.
Auf alle Fälle. Und ich komme auf jeden Fall.
Und
wenn ich das Rhinoceros dann nicht mehr in Magdeburg sehe, aber
nein.
Alles andere.
Genau.
Danke.
Danke.